Hallo liebe Studis, hier ist schon wieder eine Podcast-Folge zur Vorlesung Galois-Theorie und immer noch zu Kapitel 12, aber diesmal geht es um auflösbare Gruppen. Da setzen wir Ideen fort aus der Algebra, ein bisschen Gruppentheorie haben wir da ja schon gemacht. Und in dieser Folge soll es wirklich nur um Auflösbarkeit und Kommutatoren gehen, damit Sie sich dann fit fühlen, wenn wir gegen Ende von Kapitel 12 alles zusammenbasteln, also Theorie von Radikalerweiterung, Zusammenhang mit dem Hauptsatz der Galois-Theorie, Auflösbarkeit durch Radikale und eben Auflösbarkeit von Gruppen. Ist ja auch kein Zufall, dass die Wörter sich da wiederholen. Zuerst möchte ich erklären, was ein Kommutator ist und die Kommutatorgruppe. Das greifen wir später wieder auf und dann gibt es ein paar Beispiele und so weiter. Und bei allem möchte ich Sie ermutigen, da selbst mit rumzuspielen mit den Gruppen, die Sie kennen. Wenn wir jetzt also zum Beispiel anfangen, einen Kommutator zu definieren, was machen wir? Ein Kommutator ist nur eine abkürzende Schreibweise für Elemente, die in der Gruppentheorie häufig eine wichtige Rolle spielen. Wenn wir zwei Gruppenelemente haben, G und H, dann wollen wir folgenden Ausdruck abkürzen. Der Ausdruck ist G hoch minus 1 mal H hoch minus 1 mal G mal H. Der ist einfach häufiger mal wichtig und man kann ihn auf verschiedene Weisen schreiben, auch mit Konjugation und so. Aber erstmal brauchen wir dafür eine Abkürzung, damit wir das nicht jedes Mal ausschreiben müssen. Und die Abkürzung ist eckige Klammer G, H, eckige Klammer. Und das Ding nennt man Kommutator von G und H. In dieser Reihenfolge, die Reihenfolge ist wichtig, denn der Kommutator in die andere Richtung, H, G, ist nicht dasselbe im Allgemeinen, sondern ist das Inverse vom Kommutator von G mit H. Und das ist die erste kleine Übungsaufgabe für Sie. Das können Sie nämlich selbst nachrechnen. Zeigen Sie doch einfach mal in jeder Gruppe, wenn Sie da G und H hernehmen und Sie berechnen G, H, dann ist das Inverse dieses Gruppenelements der andere Kommutator, nämlich H, G. Erste kleine Aufgabe für Sie. Zweite kleine Aufgabe, nehmen Sie sich Gruppen, die Sie kennen, zum Beispiel die S4, basteln Sie sich da ein paar Elemente und dann rechnen Sie einfach mal die Kommutatoren aus. Hinweis, wenn zwei Elemente aus der Gruppe miteinander vertauschbar sind, dann sollte beim Kommutator das neutrale Element rauskommen. Wenn das nicht so ist, dann haben Sie irgendwo noch einen kleinen Denkfehler. Spielen Sie damit rum, fragen Sie mich, wenn Sie irgendwo Probleme bekommen. Hier geht es erstmal weiter. Man kann das Konzept verallgemeinern von kleinen Elementen zu Untergruppen. Im Prinzip auch zu Teilmengen, aber wir machen das jetzt für Untergruppen. Und zwar definieren wir den Kommutator von zwei Untergruppen A und B als Erzeugnis der kleinen Kommutatoren A, B, wobei klein a aus groß A kommt und klein b aus groß B. Wichtig ist hier, dass es nicht die Menge dieser kleinen Kommutatoren ist, sondern das Erzeugnis. Indem wir das Erzeugnis betrachten, wissen wir automatisch, dass wir da auch eine Untergruppe bekommen. Das heißt, dass wir darüber nicht weiter nachdenken müssen. Wenn wir zwei Untergruppen haben, dann ist der Kommutator dieser beiden Untergruppen selbst auch wieder eine Untergruppe. Das Ding nennen wir Kommutator von A und B. Und wieder sind Sie eingeladen, da rumzuspielen. Wenn Sie zum Beispiel die S4 nehmen, dann können Sie ja mal das Erzeugnis von einem Dreizyklus betrachten und das Erzeugnis von einer Transposition und dann davon mal diese Kommutatorgruppe A, B ausrechnen. Und je nachdem, ob der Dreizyklus mit der Transposition eine oder zwei Zahlen gemeinsam hat, kommen dann da unterschiedliche Sachen raus. Gucken Sie einfach mal, was Ihnen da so auffällt. So, und die letzte Definition. Ich kann die Kommutatorgruppe einer einzelnen Gruppe bilden, indem ich den Kommutator von der Gruppe mit sich selbst bilde. Das kann ich für die ganze Gruppe G machen, aber auch für alle Untergruppen. Und als Abkürzung, als weitere Abkürzung für diesen Kommutator gibt es eine Notation mit einem Strich, so wie bei einer Ableitung. Wenn Sie also jetzt eine Untergruppe H von G haben und da steht H', dann ist damit im Kontext dieser Vorlesung und auch sonst häufig in der endlichen Gruppentheorie gemeint, die Kommutatorgruppe von H mit sich selber, also H, H. Es gibt Gebiete in der Gruppentheorie, wo Leute diese Standardnotation nicht benutzen und wo dann manchmal auch ein Strich an einen Buchstaben rangesetzt wird, um zu sagen, ja, das ist halt jetzt noch eine andere Gruppe. Und das ist sehr verwirrend und ich kritisiere das auch häufiger mal, wenn ich das sehe, weil es eben in der endlichen Gruppentheorie über weite Strecken diese Standardnotation mit dem Strich für die Kommutatorgruppe gibt. Und ich habe schon häufiger Artikel gelesen, wo mich das dann sehr verwirrt hat, wenn Leute den Strich anders benutzt haben. Bitte benutzen Sie also jetzt den Strich auch nur dann, wenn Sie den so meinen, wie hier mit der Auflösbarkeit, also mit der Kommutatorgruppe. Bitte jetzt nicht sagen, A und A' sind irgendwelche Gruppen, das A', das wird jetzt im Kontext der Kommutatorgruppe verstanden werden und nicht anders. Bitte passen Sie auf, dass Sie da keine Fehler machen oder uns verwirren. Und jetzt kommt die Definition von Auflösbarkeit. Eine Gruppe heißt auflösbar genau dann, wenn man da Untergruppen finden kann, die ineinander liegen als Normalteiler und derart, dass die Faktorgruppen immer abelsch sind. Vorsicht, die Untergruppen liegen ineinander und immer wenn ich zwei nehme, also zum Beispiel H1 und H2, dann soll H1 ein Normalteiler von H2 sein, damit ich überhaupt die Faktorgruppe sinnvoll bilden kann, aber ich erwarte nicht, dass H1 normal ist in der ganzen großen Gruppe G. Die Untergruppen H0 bis HK, die da stehen, sind also wirklich erstmal nur Untergruppen und ich erwarte immer nur, dass die normal sind in dem nächsten Glied der Kette. So, dann kann ich diese Faktorgruppen bilden und wenn die alle abelsch sind, dann nenne ich die Gruppe auflösbar und wenn es nicht möglich ist, eine solche Kette von Untergruppen zu finden mit diesen abelschen Faktoren, wenn das nicht geht, dann ist die Gruppe halt nicht auflösbar. So, was bedeutet das? Wie muss man sich das vorstellen mit diesen abelschen Faktorgruppen? Ich finde, dass man das am besten versteht, wenn man sich mal ein paar Beispiele anguckt. Da sieht man dann zum Beispiel auch, dass es häufig mehrere Möglichkeiten gibt, wie man eine solche Kette mit solchen H's basteln kann. Das ist häufig nicht eindeutig bestimmt, wie das geht. Wir können zum Beispiel mit einer abelschen Gruppe beginnen. In einer abelschen Gruppe ist jede Untergruppe ein Normalteiler. Ich kann also im Prinzip irgendwo anfangen und mir irgendeinen Normalteiler hernehmen. Dann ist die Faktorgruppe automatisch abelsch, weil ja die ganze große Gruppe abelsch ist. Dann gehe ich bei diesem Normalteiler weiter, suche mir da drin wieder einen Normalteiler. Die Faktorgruppe wird wieder abelsch sein, weil ja die ganze Gruppe abelsch ist und so weiter. Das heißt, Sie können einfach einen Schritt nach unten gehen, von der großen Gruppe zur 1. Die Faktorgruppe ist abelsch, also ist die Gruppe auflösbar. Sie können aber auch kleine Zwischenschritte gehen, indem Sie dazwischen noch Normalteiler suchen. Das Ergebnis ist immer dasselbe, die Gruppe ist auflösbar. Jetzt nehmen wir S3. Da brauchen wir am Anfang ja erstmal einen Normalteiler der großen Gruppe, denn ansonsten kommen wir ja gar nicht die erste Stufe nach unten. Also brauchen wir einen Normalteiler von S3. Und da können wir zum Beispiel die A3 nehmen, das Erzeugnis eines Dreizyklus. Die ist ein Normalteiler, kann man nachrechnen oder man kann das wissen, weil der Index 2 ist oder so, gibt verschiedene Möglichkeiten. Dann haben wir da jetzt also S3, den Normalteiler A3 und wir gucken uns die Faktorgruppe an. Wie groß ist die? Naja, die Ordnung der Faktorgruppe ist der Index, der ist 2, Gruppen der Ordnung 2 sind abelsch, fertig, muss man nichts mehr nachrechnen. Dann haben wir als nächste Stufe von der A3 weiter nach unten, naja, A3 hat Ordnung 3, da ist nicht mehr viel, die ist selber abelsch, also sind wir jetzt mit 2 Stufen fertig. Von der S3 aus runter zur A3, abelsche Faktorgruppe, runter zur trivialen Gruppe, abelsche Faktorgruppe. Das ist auch hier die einzige Möglichkeit, wie man das machen kann, denn S3 hat außer A3 sich selber und der trivialen Untergruppe keine anderen Normalteiler. Und der einzige Normalteiler, mit dem man diese Stufen bekommt, ist A3. Jetzt gucken wir uns A4 an. Auch da suchen wir wieder einen Normalteiler, mit dem wir anfangen können, sodass wir die erste abelsche Faktorgruppe finden. Und da gucken wir mal, was haben wir da so? Naja, Erzeugnis eines Dreizyklus ist leider nicht normal, aber das Erzeugnis aller Doppeltranspositionen ist ein Normalteiler, häufig V4 genannt. Die Faktorgruppe hat Ordnung 3, ist also abelsch. Und jetzt haben wir diesen Normalteiler, der aus den Doppeltranspositionen besteht und der identischen Abbildung. Und jetzt könnte man entweder sagen, der ist selber abelsch, also sind wir fertig. Oder man kann eine Zwischenstufe einfügen, indem man nochmal eine Untergruppe der Ordnung 2 nimmt. Und dann hat man 2 Schritte jeweils mit Ordnung 2. Und dementsprechend sieht man die Auflösbarkeit hier auf 2 verschiedene Arten. In dem einen Fall hat man die Stufen 3 und 4 in der Ordnung, in dem anderen Fall hat man die Stufen 3, 2 und 2. Das Ergebnis ist dasselbe. Und auch hier gab es wieder keine andere Möglichkeit anzufangen als mit diesem Normalteiler der Ordnung 4. Denn A4 hat außer diesem Normalteiler und sich selber und der trivialen Untergruppe keine anderen Normalteiler, mit denen man anfangen kann. Das ist eine Besonderheit bei manchen Gruppen, dass man nur auf eine Weise beginnen kann, diese Kette zu basteln für die Auflösbarkeit. Es gibt auch auflösbare Gruppen, bei denen man auf sehr verschiedene Weisen so eine Kette bauen kann. Bisher haben wir nur gesehen, dass man die Kette quasi noch feiner machen kann. So, beim nächsten Lemma, das sehr gut ist für Induktionsargumente, da steht Übung mündlich, weil das auch tatsächlich häufig so war, dass ich das in der Vorlesung dann mit den Leuten mündlich besprochen habe oder es wurde in der Übung so mündlich gemacht. Jetzt werde ich das einfach als Übungsaufgabe stellen, als Bonusaufgabe. Wenn Sie wollen, können Sie sich das überlegen und aufschreiben. Da ist die Idee, dass man mit einem Normalteiler anfängt und dass man sich dann klar macht, wenn der Normalteiler auflösbar ist und wenn auch die Faktorgruppe auflösbar ist, dann ist die ganze Gruppe auflösbar. Und die Idee hier ist, dass man sich erstmal den auflösbaren Normalteiler schnappt und sich dafür so eine Auflösbarkeitskette hinschreibt mit abelschen Faktorgruppen. Entschuldigung. Dann schreibt man sich für die Faktorgruppe G modulo n ebenfalls eine solche Kette hin und dann muss man die Kette in der Faktorgruppe irgendwie zurückziehen in die große Gruppe G und muss daraus etwas basteln, damit man insgesamt eine Kette bekommt von ganz G bis nach unten zur trivialen Untergruppe mit abelschen Faktorgruppen. Das ist also von der Idee her ganz einfach, aber man muss da so ein bisschen was hinschreiben beim Übergang von der Faktorgruppe zurück zu G. Und wenn Sie damit gar nicht klarkommen, dann können Sie natürlich gerne Patrick oder mich fragen. Wenn man das hat, dann kann man mit Induktion argumentieren und das passiert dann auch sofort in Lemma 12.3. Endliche P-Gruppen sind auflösbar. Und die Idee ist, dass man weiß, dass das Zentrum nicht trivial ist. Das heißt, man kann da eine interessante Faktorgruppe basteln mit einer Ordnung, die wirklich kleiner ist als die der großen Gruppe. Und dann kann man Lemma 12.2 benutzen. Lemma 12.4 ist das erste Mal, dass wir einen Zusammenhang sehen zur Kommutatorgruppe. Denn erstens ist in jeder endlichen Gruppe die Faktorgruppe nach der Kommutatorgruppe abelsch. Und zweitens kann man Normalteiler mit abelscher Faktorgruppe daran erkennen, dass die Kommutatorgruppe der großen Gruppe da drin liegt. Der Beweis steht da, das sind nur so ein paar kleine Rechnungen, aber ich möchte Ihnen noch kurz erklären, warum ich das so wichtig finde jetzt im Zusammenhang mit der Auflösbarkeit. Wir haben doch bei den Beispielen immer angefangen mit der großen Gruppe und haben dann einen Normalteiler gesucht, mit dem wir überhaupt erstmal anfangen können. Aber wenn wir keinen Normalteiler finden, wo die Faktorgruppe abelsch ist, dann nützt uns das nichts. Das heißt, dass wenn wir wirklich eine Chance haben wollen, Auflösbarkeit zu zeigen, dass wir dann nach Normalteilern suchen müssen mit abelscher Faktorgruppe. Und Lemma 12.4 sagt uns, wo wir suchen müssen. Wir brauchen nämlich Normalteiler, in denen die Kommutatorgruppe drin liegt. Insbesondere muss es dann bei einer auflösbaren Gruppe so sein, dass die Kommutatorgruppe kleiner ist als die große Gruppe, jedenfalls wenn die Gruppe selber nicht nur Ordnung 1 hat. Und das ist ein erster Hinweis. Man kann also so eine Auflösbarkeitskette von oben immer starten, indem man einfach die Kommutatorgruppe ausrechnet. Wenn die dasselbe ist wie G, dann ist man verloren, dann ist die Gruppe einfach nicht auflösbar. Ansonsten hat man eine Chance, wenn die Kommutatorgruppe kleiner wird, hat man da den ersten abelschen Faktor und kann dann von der Kommutatorgruppe aus weitergucken. Dann kann man zum Beispiel sagen, das ist meine neue Gruppe, jetzt rechne ich davon die Kommutatorgruppe aus, hoffe, dass ich wieder kleiner werde und dann komme ich irgendwann unten an. Es sei denn, die Gruppe ist nicht auflösbar. Dann stoppt das irgendwann und ich lande bei einer Gruppe, die nicht abelsch ist und die auch keine Normalteiler hat, außer sich selber mit abelscher Faktorgruppe. So sieht's aus. Die Kommutatorgruppe kann da also ein wirklich gutes Hilfsmittel sein, um erstmal eine Idee zu kriegen, wo man mit der Auflösbarkeitskette anfängt, beziehungsweise um zu sehen, dass die Gruppe einfach gar nicht auflösbar ist. Nehmen Sie die S5. Wenn Sie in S5 anfangen, nach Normalteilern zu suchen, dann finden Sie da gar nicht so wahnsinnig viele. Sie finden S5, die triviale Untergruppe, A5 und dann ist auf einmal Feierabend. Jetzt gucken Sie also, ist die S5 auflösbar? Naja, der einzige Normalteiler, den wir finden, mit dem man irgendwie weiterkommt, ist die A5. Die Faktorgruppe hat Ordnung 2 und ist abelsch. Soweit, so gut. Aber von der A5 geht es dann irgendwie nicht weiter. Das nächste Stückchen ist nicht abelsch. Komme, was da wolle. Sie finden da jetzt keinen nächsten Normalteiler mit abelscher Faktorgruppe außer A5 selber. Das heißt, da stoppt es, die Kette geht nicht weiter und S5 ist tatsächlich nicht auflösbar. Mehr dazu später. Jetzt noch ein paar Kommentare zu Lemma 12.5. Lemma 12.5 ist natürlich total wichtig, wenn wir mit auflösbaren Gruppen arbeiten und nicht jedes Mal uns die Frage stellen wollen, oh, was ist denn eigentlich in Untergruppen und Faktorgruppen? Auflösbarkeit ist eine herrliche Eigenschaft, die sich total schön vererbt. Man muss überhaupt nicht nachdenken. Untergruppen und Faktorgruppen sind automatisch auflösbar von auflösbaren Gruppen. Und Lemma 12.2 ist so toll, weil es uns sagt, dass alles, was wir aus auflösbaren Gruppen zusammenbasteln, wenn wir zum Beispiel Produkte bilden und so, auch wieder auflösbar wird. Und das ist eine Eigenschaft, die man in der Gruppentheorie gar nicht so häufig findet. Wenn Sie etwas aus abelschen Gruppen zusammenbasteln, dann muss das längst nicht abelsch sein. Siehe S3. Aber bei Auflösbarkeit funktioniert das. Deswegen ist es ein tolles, sehr starkes Konzept und es wundert überhaupt nicht, dass es große Zweige der Gruppentheorie gibt, klassische Zweige, die es schon lange gibt und die sich nur mit auflösbaren Gruppen beschäftigen. Historisch sehen wir auch, woher es kommt. Das hat ja was mit Nullstellen von Polynomen zu tun. Ja, in Lemma 12.5 steht da einiges. Ich zeige, dass Untergruppen von auflösbaren Gruppen auflösbar sind. Ähnliche Ideen kann man dann für Faktorgruppen verwenden. Dann hat man unten halt so einen Normalteiler und muss dann eine Kette für die Faktorgruppe basteln, aus einer Kette für die große Gruppe. Das ist nicht sehr schwierig. Wenn die Details Sie interessieren und Sie selbst beim Aufschreiben da Probleme haben, dann fragen Sie mich gern. Dann kann ich da nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen. Letzter Kommentar an dieser Stelle. Es gibt die sogenannten Sektionen. Sektionen von Gruppen sind Faktorgruppen von Untergruppen. Heißt also, Sie haben die große Gruppe G, Sie haben irgendeine Untergruppe U und dann haben Sie in der Untergruppe U einen Normalteiler und Sie betrachten die Faktorgruppe U modulo Normalteiler, sagen wir N. U modulo N ist dann das, was wir eine Sektion der großen Gruppe G nennen. Es ist keine Untergruppe im Allgemeinen, es ist auch keine Faktorgruppe im Allgemeinen von G, sondern es ist irgendwie so ein Mischding. Es ist auf jeden Fall auch eine Gruppe, die in ganz G irgendwie so drin steckt. Aber drin stecken in einem sehr vagen Sinne, es ist keine, im Allgemeinen keine Faktorgruppe von G selber und im Allgemeinen auch keine Untergruppe. Aber Sektionen von auflösbaren Gruppen sind auflösbar. Denn eine Sektion ist eine Faktorgruppe einer Untergruppe. Alle Untergruppen einer auflösbaren Gruppe sind auflösbar. Und innerhalb der Untergruppe sind dann ja auch wieder alle Faktorgruppen auflösbar. Und so kommt man dahin. Das war's. In Satz 12.6 gucken wir uns an, warum AN und SN für N mindestens 5 nicht auflösbar sind. Das kann man sich für die S5 noch zu Fuß überlegen. Erstmal für A5 und dann für S5. Und für die größeren alternierenden und symmetrischen Gruppen folgt das dann einfach aus dem, was wir schon gesehen haben. Heißt also, dass man eigentlich nur Satz 12.6 verstehen muss und dass der Rest dann folgt, weil die kleinen alternierenden und symmetrischen Gruppen in den größeren drin liegen. Wenn Sie Fragen haben zur Argumentation in Satz 12.6, dann beantworte ich die sehr gerne. Das ist so der erste kleine Ansatz von lokaler Gruppentheorie, der da passiert. Wir benutzen so ein bisschen den Satz von Sylow, Normalisatoren und so, solche Argumente. Da steht relativ viel, deswegen erkläre ich das jetzt nicht ausführlich, sondern guck einfach, was für Fragen Sie dazu haben. Vielen Dank fürs Zuhören zum Thema Auflösbarkeit. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.